Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Zu Gast heute ein Mann, der uns viele Jahre lang als Mr. DAX die Börsenwelt erklärt hat und der uns inzwischen auch die große Weltpolitik erklärt, so wie er sie versteht und der darüber Bücher schreibt. Dirk Müller, herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Ich sage ganz ausdrücklich willkommen und auch herzlich willkommen, denn in Ihnen haben wir einen Gast, der gerade den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten kritisch gegenübersteht, der auf seiner offiziellen Facebook-Seite Artikel veröffentlicht, in denen meine Kollegen aus der ARD-Aktuell-Redaktion als Schreiberlinge bezeichnet werden, die angeblich menschenverachtend mit ihrem Informationsauftrag umgehen. Und auch mit ihren zu Zwangsgebühren, heißt es da, verpflichteten Kunden. Also ich hoffe, dass unser Umgang heute, Herr Müller, ein anderer sein wird. Respektvoll hoffe ich. Ich hoffe, es ist offen. Gerne auch kritisch im Diskurs über Ihr neues Buch Machtbeben. Darüber werden wir heute reden. Zu all dem sind Sie herzlich eingeladen und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
Ich auch.
HR1, genau meins.
Der HR1-Talk heute mit Dirk Müller, den viele vermutlich eher unter der Bezeichnung Mr. DAX kennen, als Gesicht der Frankfurter Börse. Und dass das so ist, das verdankt er seinem Arbeitsplatz dort. Denn er saß direkt unter der großen Anzeigetafel mit der DAX-Kurve. Und dann Herr Müller. Dann kam der Moment im März 1999, als Oskar Lafontaine als Finanzminister der Schröder-Regierung zurückgetreten ist. Dieser Rücktritt hat natürlich auch was mit den Aktienkursen gemacht. Und mit der DAX-Kurve hat er was gemacht. Und da saßen Sie und haben so medientauglich die Fäuste in die Luft gereckt, dass die Pressefotografen die Kameras draufgehalten haben. War Ihnen das in dem Moment bewusst?
Also das war nicht dieser eine Moment, sondern das war eigentlich über viele Jahre. Mein Arbeitsplatz war nun mal vor dieser Anzeigentafel und die Fotojournalisten, wenn die über die Börse berichtet haben, haben sie die Schwarz-Weiß-Tafel fotografiert und ich saß nun mal davor und von daher kamen diese Fotos einfach sehr häufig in die Zeitungen. Und dieses Foto, als Oskar Lafontaine zurückgetreten ist, das war tatsächlich sehr lustig entstanden, weil ein Fotojournalist, der kam wesentlich später. Die anderen waren alle morgens früh schon da und der kam 2 Stunden zu spät, sagte, Mist, die Kollegen haben ja schon die ganzen Bilder und wir kannten uns schon lange und haben uns unterhalten und haben, ich glaube, eine Viertelstunde miteinander gesprochen und irgendwann sagte, ja sag mal, was sagst du denn eigentlich jetzt zu dem Rücktritt von Lafontaine? Und an der Börse ist immer eine ganz unterhaltsame Stimmung an solchen Situationen und dann habe ich was dazu gesagt und dann habe ich die Hände hochgerissen, super, und in dem Moment reißt er die Kamera hoch und drückt ab. Also so ist das entstanden, dieses Bild, und ja, das ist der Hintergrund.
Und warum saßen Sie ausgerechnet unter der Anzeigentafel? Wer darf da sitzen?
Das ist reiner Zufall. Der ganze Börsensaal ist ja voll mit Arbeitsplätzen gewesen damals zu den unterschiedlichsten Werten und meine Firma hatte die Schranke unter dieser Tafel zugewiesen bekommen von der Börse und so war das zufällig, dass mein Platz da war.
Den Leuten die Börse erklären, das war eigentlich Ihre Aufgabe als Mr. DAX in den ganzen Interviews. Was haben Sie besser gemacht als die anderen, die man nicht so oft für Interviews gefragt hat wie Sie?
Ich glaube, es war die Tatsache, dass ich mich bemüht habe, den Leuten es verständlich zu erklären. Mir ging es nicht darum, mit Fremdwörtern zu beeindrucken, sondern mir ging es darum, den Menschen es so zu erklären, dass sie es verstehen. Und das runterzubrechen auf den Punkt, der wichtig ist und eben mit Worten, die man auch nachvollziehen kann, verstehen kann. Und dazu habe ich immer die Wahrheit, meine Wahrheit gesagt. Ich habe nie jemanden in die Irre geführt. Ich habe nie irgendwelche Stories erzählt oder Börsenentwicklungen angekündigt, um Geschäft zu machen, um Aktien zu verkaufen oder anderes. Sondern ich habe es immer so genau gesagt, wie ich es gesehen habe. Das heißt nicht, dass es immer korrekt sein muss, dass es immer die absolute Wahrheit sein muss, aber immer so, wie ich es wirklich ehrlich empfunden habe. Und das unterscheidet, glaube ich, weil gerade in der Finanzwelt natürlich viele ihre Geschichten erzählen und das Blaue vom Himmel erzählen, um ihre Aktien zu verkaufen. Und ich habe immer das gesagt, was ich für richtig empfunden habe. Und so habe ich damals auch vor 2008 oder im Anfang 2008 gesagt, Achtung, raus aus allem, das wird hier verdammt gefährlich, hier kommt was auf uns zu. Und das hat vielen Banken überhaupt nicht gefallen, die beim Vorstand angerufen haben, gesagt haben, sag mal, was macht der auf dem Sender? Der macht uns das Geschäft kaputt. Und ich habe gesagt, das ist mir vollkommen egal, ob das jetzt ein Geschäft kaputt macht. Ich sage das so, wie ich sehe.
Und wann kam eigentlich die Idee, Sie waren ja Börsenmakler eigentlich, wann kam die Idee, da mehr draus zu machen, auch aus dieser Medienpräsenz? Und wann kam die Idee, dann vielleicht auch eine eigene Firma, Bücher, Website, alles mögliche öffentliche Auftritte? Wann kam das?
Das war keine Idee, die einfach kam, sondern es ist einfach entwickelt, hat sich entwickelt. Durch diese vielen Fotos in der Zeitung kam irgendwann das erste Interview mit dem Spiegel. Der sagte, Mensch, jeder kennt das Gesicht. Wer ist denn der Kerl? Wir machen mal was über den. Und da kam die erste Geschichte. Man merkte, was der erzählt, wir verstehen's. Und so kamen immer verschiedene Medien, immer mehr kam daraus. Dann kamen auch die Vorträge dazu. Mensch, Herr Müller, könnten Sie mal einen Vortrag halten? Und ich habe noch nie einen Vortrag gemacht, aber ich probiere das mal. Und es hat Spaß gemacht, mir und dem Publikum offenkundig auch. Und so wurde mehr draus. Und dann habe ich gedacht, Mensch, in einer Stunde Vortrag, da kannst du nicht viel unterbringen. Ich habe so viel im Kopf, wie das zusammenhängt. Ich schreibe das mal als Handout. Und das hat ein Verlag mitbekommen und sagte, Mensch, der Mr. Dax macht sowas, das verlegen wir. Und so kam das Buch zustande. Und da hat auch keiner, auch ich nicht gedacht, dass das ein großes Ding wird. Und es wurde dann das erfolgreichste Wirtschaftsbuch 2009. Und so ist das einfach passiert. Und irgendwann hat das eine solche Dimension, so eine Zeitaufwand auch angenommen, dass ich mich entscheiden musste, welchen Job mache ich denn weiter. Und ich habe 20 Jahre die Börse gemacht und der Job hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, hat sich aber auch verändert. Er wurde immer weniger zum Handel unter Menschen. Es wurde immer mehr zum Handel der Maschinen, die nur noch von den Menschen beaufsichtigt werden. Und das hat mir immer weniger Freude gemacht. Und gleichzeitig hat mir diese Öffentlichkeitsarbeit immer mehr Freude gemacht, weil die Leute gesagt haben, Mensch, das bringt uns was. Und irgendwann war dann der Punkt zu sagen, okay, jetzt entscheidest du dich für die andere Welt.
Der HR1-Talk mit Dirk Müller, dem Börsenmakler und inzwischen auch Bestsellerautor, der angefangen hat als Banklehrling bei der Deutschen Bank in Mannheim. Nicht weit ist das von ihrem Heimatort Reilingen. Wenn damals bei uns im Abi-Jahrgang, also bei mir, jemand gesagt hätte, er wird Bankkaufmann, dann war das, möchte ich sagen, mit das Langweiligste, was wir uns in diesem Alter damals vorstellen konnten. Warum musste das bei Ihnen die Bank sein?
Ich wollte auch gar nicht Bankkaufmann werden. Ich wollte unbedingt an die Börse. Es war tatsächlich während der Abi-Jahre, als der Film Wall Street 1 in die Kinos kam. Und ich komme aus dem Dorf, aus dem Badischen. Und das ist ganz, ganz weit weg von dieser großen Finanzwelt. Und wir haben diesen Film im Kino gesehen und sagten, Mensch, was ist denn das für eine faszinierende Welt? Da wollten wir mehr drüber wissen, mein Freund Harald und ich. Und haben von Stund an uns mit dem Thema Börse beschäftigt. Und dann war nach dem Abitur, was machen wir? Ja, an die Börse haben wir keine Chance, jemals nach Frankfurt zu kommen. Das ist eine weite Welt, da kommen wir nie hin. Also wir suchen uns eine Bank, die eine Börsenabteilung hat. Und das war der Hintergrund. Wir wollten was mit Börse machen, also brauchst du eine Bank dafür.
Sie haben, und das ist wirklich beachtlich, als Schüler schon das Handelsblatt gelesen, haben sich eben die Lehrstelle so ausgesucht, dass es dort Aktienhandel gab, dass das möglich war. Das war die Deutsche Bank in Mannheim, da war das so und da durften Sie den Händlern über die Schulter gucken. Und dann fiel irgendwann mal der Satz, und ich hoffe, ich mache es jetzt auch richtig im Dialekt, ach Gott, ich war jetzt Geld für ein paar Moreköp, heißt übersetzt.
Ich wäre jetzt Geld für ein paar Mohrenköpfe, heißt, ich hätte jetzt Appetit auf Mohrenköpfe und würde welche kaufen, wenn mir jemand welche anbieten würde.
Und das hat jemand gesagt, der dort saß und eben Handel betrieb. Das ist ja Aktienhändler, Börsianersprache. Was haben Sie geantwortet? Wissen Sie das noch?
Das weiß ich noch sehr genau, weil der Moment hat mein Leben ein Stück weit entschieden. Ich habe gesagt, Valuta Dienstag bin ich 25 Briefe, 50.
Ja.
Was so viel heißt wie, am Dienstag kann ich dir 50 Mohrenköpfe bringen zu 25 Pfennig pro Stück.
Und das haben Sie tatsächlich gemacht und ein schwunghafter Handel mit Mohrenköpfen begann.
Der hat mit großen Augen geguckt, dass ein Azubi so einen Spruch bringt. Das gab es vorher nicht und rief 50 von ihnen, ich 50 an sie, bleib Brief, ich hatte noch mehr. Und dann hat auch mit den Kollegen ein wilder Handel mit Mohrenköpfen begonnen, die das im Haus und an andere Banken in Mannheim weiterverkauft haben per Telefon. Und das ging etwa 20 Minuten und da haben, ich glaube, 2000 Mohrenköpfe den Besitzer gewechselt. Und ich habe erst im Nachhinein natürlich dann erfahren an der Börse, dass das gar nicht so ungewöhnlich ist, dass Händler, wenn ihnen langweilig ist, jeden Blödsinn handeln aus Spaß und dann wilde Freude dran haben. Und das ging so lange, bis der Vorstand aus seinem Büro kam, sich drohend neben mir aufbaut und fragte, Müller, haben Sie auch Mokka?
So, und das war dann quasi die beste Bewerbung, die man abliefern konnte und es gab einen Job.
Genau, das war's. Das war dann zu sagen, Mensch, der hat so eine Begeisterung für die Börse, dem müssen wir hier eine Chance geben. Und das war wirklich der Moment, der für mich alles entschieden hat. Und im Film Wall Street heißt es so schön, das Leben entscheidet sich in wenigen Augenblicken. Und das war einer für mich, ja.
Mit Geld handeln oder selbst auch Geld besitzen und möglichst viel davon zu besitzen. Was ist die größere Faszination?
Das Handeln.
Das Handeln.
Das Geldbesitzen war für mich noch nie ein Thema, was eigentlich interessant ist in dem Metier, aber Geldbesitz war für mich noch nie was besonders Erstrebenswertes. Ich wollte immer so viel haben, dass ich sorgenfrei leben kann, dass ich mir keine Gedanken machen muss, ob die Rechnungen bezahlt werden oder ob ich jetzt noch ein Bier bestellen kann. Aber ich hatte nie das Gefühl oder nie den Wunsch, große Vermögen zu besitzen. Im Gegenteil, das habe ich immer auch gerne ausgegeben und gesagt, ach nee, das ist ein Mittel zum Zweck, aber kein Selbstzweck.
Und was ist so faszinierend damit, mit Geld zu handeln?
Es ist gar nicht mal der Handel mit dem Geld, sondern die Börse ist für mich eine unglaublich faszinierende Welt, in der alles zusammenkommt, was auf dieser Welt passiert. Es reicht nicht, ein Unternehmen zu analysieren mit seinen Bilanzzahlen, sondern es gibt nichts, was politisch, geostrategisch, eine Erfindung, eine gesellschaftliche Entwicklung, was nicht direkte Auswirkungen auf Märkte, Aktien, Rohstoffe hätte. Und deshalb, man muss so viel wie möglich von der Welt versuchen zu verstehen und in Zusammenhang setzen. Nur dann ist man halbwegs in der Lage, das, was an der Börse passiert oder demnächst vermutlich passieren wird, zu antizipieren und sich darauf einzustellen, entsprechend anzulegen. Und das ist auch der Grund, warum ich mich überhaupt mit den politischen Themen beschäftigte, wo manche sagen, Mensch Müller, kümmere dich um deine Börse und nicht um die Politik, was geht dich die Politik an? Sag ich, genau das ist die Börse. Es gibt nichts, was so einen Einfluss auf die Kurse, auf die Aktien, die Unternehmen hat, wie politische Entscheidungen und vor allem auch geostrategische Entscheidungen.
HR1 Talk. Und mit Dirk Müller, dem Börsenfachmann, der nicht nur über die Finanzmärkte spricht, sondern der auch darüber schreibt. Sein aktuelles Buch heißt Machtbeben. Und darin geht es unter anderem um den drohenden Zusammenbruch, die nächste große Weltwirtschaftskrise und um die Rolle der Politik in diesem Zusammenhang. Darüber werden wir heute noch sprechen hier im HR1 Talk. Jetzt sprechen wir mal kurz, Herr Müller, über Lotte Kapulka aus Gernsheim. Wer ist das?
Es gibt keine Lotte Kapulka aus Gernsheim, aber es macht es ein bisschen greifbarer.
Ja, das kommt nämlich in Ihrem Buch vor an einer Stelle, an der Sie eigentlich erklären wollen, warum Otto Normalverbraucher manche Dinge nicht so erfassen kann, weil ihm vielleicht das Hintergrundwissen fehlt. Warum ist aber Otto Normalverbraucher Lotte Kapulke? Also das ist eine Frau, die nichts versteht. Ja, so.
Nein, es ist einfach ein schöner Begriff und es gibt die Dame nicht und deshalb kann man es schön nehmen, zu sagen, ja, es soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Wissen Sie, das ist ein Problem, was die Finanzwelt, was die Börse über viele Jahre hatte, dass man es einfach auch nicht mit Humor gesehen hat, dass man es so verbittert gesehen hat, so wahnsinnig streng, wahnsinnig ernst, mit steifem Kragen.
Ja, da geht es ja auch um große Summen.
Also. Ja, aber am Ende geht es nicht um wirklich wichtige Themen wie Liebe, Freundschaft und Gesundheit, sondern es geht eben nur ums Geld. Ja? Und das darf man auch mal mit Humor sehen und da darf man auch mal ein bisschen flapsig sein und ein bisschen Spaß dran haben. Und das versuche ich. Ich habe eine Riesenfreude und Riesenspaß an der Börse und an diesen Themen. Und das versuche ich den Leuten auch ein bisschen mitzugeben, indem ich eben auch immer so ein bisschen versuche, Unterhaltung mit reinzubringen.
Unter anderem die Lotte Kapulke. Wie wichtig ist Ihnen Musik?
Musik ist mir unglaublich wichtig. Ich kann leider keine Instrumente spielen. Ich habe zum Akkordeon gelernt, aber da war ich grottenschlecht. Aber ich höre wahnsinnig gerne Musik und dies ist ein wesentlicher Teil meines Lebens. Ja.
Und Sie mögen Westernhagen?
Auch den.
Dann gibt's jetzt Wunschmusik von Ihnen. Freiheit für Dirk Müller heute hier im HR1 Talk.
Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt.
Vom Börsenerklärer zum Politikerklärer. Für Dirk Müller war das offenbar eine ganz natürliche Entwicklung, das Wissen um die Gesetzmäßigkeiten der Finanzwelt auch auf die Gesetzmäßigkeiten der Politik zu übertragen. Das Ergebnis sind Bücher wie das, was er gerade veröffentlicht hat, Machtbeben. Und darin geht es um nichts weniger als die nächste große Weltwirtschaftskrise, die auf jeden Fall über uns kommen wird, sagt er, mit einem großen Zusammenbruch dann kommen wird. 2008 war quasi nur das Vorbeben. Es geht um die Gründe, die dazu geführt haben, die großen geopolitischen Verstrickungen und es geht um die Folgen. Sie sprechen auch von Netzwerken teilweise, vom Deep State in den USA. Das sind einflussreiche Menschen, die hinter der Trump-Regierung stehen und diese quasi sogar lenken. Völlig nach ihrem Gutdünken und nach ihrem Nutzen und ohne Rücksicht auf das Gemeinwohl.
Ich sage nicht, dass sie keine Rücksicht aufs Gemeinwohl nehmen. Ich sage, dass diese Netzwerke in erster Linie ihre eigenen Interessen verfolgen, das Gemeinwohl teilweise berücksichtigen, aber nicht mehr in dem Maße, wie es gesund und vernünftig wäre. Und es ist vollkommen normal, das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass jemand in den Eliten, der einen Konzern lenkt, dass die andere Vorstellungen haben, dass sie andere Ziele haben als die breite Masse der Gesellschaft. Wer eine Fabrik besitzt, der hat das Interesse, dass seine Mitarbeiter möglichst lange arbeiten, für möglichst wenig Geld, nicht mitreden. treten und im Supermarkt hohe Preise bezahlen. Der Mitarbeiter hat genau die gegenteiligen Interessen, also die Gesellschaft. Das ist auch vollkommen normal und beide Seiten sollten sich idealerweise in der Balance halten und dann haben eine faire Gesellschaft, die gesellschaftlich fair ist und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich. Und jede Gruppe versucht natürlich, sie ihren Teil bestmöglich für sie umzusetzen. Und die sind Teil der Eliten. Ich bleibe bei dem Begriff, weil das einfach am besten umschreibt, sind besser strukturiert, haben mehr Ressourcen und haben über die Zeit die Balance weiter zu ihren Gunsten verschoben, sodass die Interessen der großen Konzerne, dieser Eliten, mehr Berücksichtigung finden als die der breiten Masse der Gesellschaft. Das halte ich gar nicht mal für ungewöhnlich oder für etwas, was hinterfragen wäre.
Das klingt jetzt für mich überraschenderweise sehr moderat. In Ihrem Buch sprechen Sie eben auch von Plutokraten. Das ist quasi der Geldadel, der Einfluss hat qua seiner Macht und qua natürlich auch wirtschaftlichen Potenz Einfluss nehmen kann. Sie sehen unsere Gesellschaft auf der Schwelle von der Plutokratie zur Kleptokratie, das ist dann die Gesellschaft der Plünderer, also diejenigen, die wirklich auch unmoralisch mit den Gemeinschaftsinteressen umgehen und nur sozusagen in ihre eigene Tasche wirtschaften, skrupellos. Sie sprechen von Scheindemokratie, also das sind Begrifflichkeiten und das sind Kampfbegriffe, die sehr viel weniger moderat klingen als das, was Sie jetzt gerade formuliert haben. Und Sie sehen nicht nur diese Entwicklung in der Zukunft, sondern Sie sehen diese Entwicklung auch schon in der Gegenwart.
Absolut.
Hier in unserer Gesellschaft, in unserem Staat. Das ist schon eine Eskalationsstufe, die jetzt über der liegt, die Sie gerade eben beschrieben haben.
Nein, überhaupt nicht. Sie beschreibt genau das, was ich gerade beschrieben habe, dass diese Eliten, dass die sich mehr bedienen, als sie es sollten. Das war, was ich eben beschrieben habe. Und das können wir an ein paar Beispielen gleich mal festmachen. Wissen Sie, wenn der Vorstandsvorsitzende von Goldman Sachs zum Finanzminister der Vereinigten Staaten wird und mit Milliardengeldern der Steuerzahler seine eigene Bank versorgt in der Krise 2008, 2009, dann ist es eine Selbstbedienung. Wenn der amerikanische Präsident einen großen Konzern oder große Konzerne besitzt und als eine seiner ersten Amtshandlungen riesige Steuersenkungspakete für diese Konzerne verabschiedet, die am Ende für die Bürger kaum Wirkung haben, sondern bei den Bürgern gar nicht ankommt, aber denen, die schon über sehr viel Geld verfügen und die großen Konzerne beherrschen, Milliarden in die Kassen spült, dann ist das ganz nah an der Kleptokratie.
Und was wollen Sie damit erreichen? Was glauben Sie, hinterlassen Sie bei Menschen, die jetzt vielleicht nicht so ganz in diesen Zusammenhängen sind und Ihr Buch lesen, außer Angst, Unsicherheit, Abwehr, vielleicht auch sogar Abwehr gegenüber unserem demokratischen System, weil Sie der Ansicht sind, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da ist alles in Auflösung und ich werde vollkommen in die Ecke gedrängt und beherrscht von Eliten, von denen ich nicht beherrscht werden möchte. Also was glauben Sie, macht das mit den Menschen, die dieses Buch lesen?
Ganz im Gegenteil. Also es geht mir überhaupt nicht darum, Angst zu machen und ganz im Gegenteil. Ich denke, wenn man Zusammenhänge versteht, wenn man Abläufe versteht, dann hat man auch keine Angst davor. Und ich greife auch nicht an, dass es diese Eliten gibt und dass diese Eliten wesentlich entscheiden über die Dinge. Weil es gibt gute Argumente, warum Leute, die in hohen Positionen großer Konzerne sind, gut vernetzt sind, untereinander, auch international, dass die vielleicht einen besseren Blick auf die Welt haben, auf große Zusammenhänge und deshalb auch besser in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen als jemand, der den ganzen Tag vorm Fernseher sitzt oder vor der Playstation sitzt. Das ist auch nachvollziehbar. Nur mein Gedanke und mein Wunsch ist, den Eliten zu sagen, passt mal auf, Freunde, nehmt ein bisschen mehr Rücksicht auf uns in der Gesellschaft, auf die breite Masse, weil sonst wird es auch für euch schwierig da oben in den nächsten 10, 20 Jahren. Sonst wird das ein Problem, dass wir eine instabile Situation bekommen. Im eigenen Interesse nehmt euch ein bisschen zurück und seht zu, dass wir die Balance zwischen den Interessen der Gesellschaft und den Interessen der Eliten in der Balance halten.
Und Sie glauben ernsthaft, dass so ein vorsichtiger Appell helfen wird oder denken Sie da eher schon in Richtung Aufstand und Umsturz?
Um Gottes Willen, absolut nicht. Es geht nicht anders. Es kann nur über diesen Appell gehen. Es kann nur über diese vernünftige Balance gehen. Und die Medien haben die ganz, 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 ganz wesentliche Rolle dabei. Die Medien sind nicht umsonst die vierte Gewalt. Die vierte Gewalt war immer dafür da, die Eliten zu überwachen, zu kontrollieren, damit es keinen Machtmissbrauch gibt.
Und über die Macht bzw. die Ohnmacht der Medien, so wie Dirk Müller sie sieht, werden wir heute auch noch reden hier im HR1 Talk. Der HR1 Talk mit Dirk Müller. Und wie jeden Sonntag haben wir auch heute einen Überraschungsgast. Und ich sage mal, lieber Überraschungsgast, schönen guten Tag.
Ja, einen Sonntagsgruß nach Frankfurt. Guten Morgen zusammen. Hallo Dirk.
Guten Morgen.
So, wer könnte das nun sein?
Ich gebe dir mal einen Tipp. Lieber Dirk, wir teilen uns eine Geliebte zusammen.
Sagt mir gar nichts.
Eine Geliebte, die draußen uralt schon vor unserem Ort liegt.
Die Versau.
Die Versau.
Die Versau.
Ottmar.
Richtig.
Ottmar Geiger.
Grüße dich.
Ottmar Geiger, das ist ein Mann, der mit großer Begeisterung in der Erde buddelt, um da wichtige Dinge zu finden. Er ist nämlich Heimatforscher, er ist Archäologe, er ist Stadtführer als Nachtwächter von Speyer und wohnt gar nicht weit weg von Dirk Müller. Herr Geiger, wie weit denn?
Ach, wenn wir es auf die Linie nehmen, vielleicht 50 Meter schräg gegenüber.
Wie lange kennen Sie sich schon?
Oh, wir kennen uns schon sehr lange. Zum einen aus einer Zeit, wo er mich noch eigentlich gar nicht kennen konnte, als er noch als junger Bub draußen als Helfer bei archäologischen Grabungen mit dabei war. Das war schon in den 1980er Jahren. Und dann richtig kennengelernt haben wir uns natürlich dann, als er hier bei uns im Viertel eingezogen ist. Und ich dann die Freude hatte, den Dirk vis-à-vis haben zu können.
Und dass er irgendwann mal zum Mr. Dax geworden ist, davon haben Sie auch lange gar nichts gewusst?
Also ich muss zugeben, davon habe ich lange nichts gewusst, bis mich meine Frau mal darauf hin sagte, das ist doch der, der immer im Fernsehen ist. Und da wurde mir erstmal schlagartig klar, der Mr. Dax ist Dirk Müller, weil hier vor Ort kam es eigentlich gar nicht drüber, dass er jemand Prominentes sein könnte.
Sie beide teilen die Liebe zur Versau und die Liebe zur Heimatforschung. Sie haben eine Maschine, habe ich gelesen, zur Reinigung von Erdaushub erfunden. Ist das so?
Naja, wir graben eine alte Burganlage aus und der liebe Ottmar und meine Wenigkeit zusammen mit einer Gemeinderätin haben diese Aktion oder diese Ausgrabungen vor vielen Jahren mal am Wohnzimmertisch gestartet und haben davon das Gelände vor der Bebauung gerettet sozusagen. Und das ist unglaublich viel Arbeit, 10.000 Quadratmeter Grundstück. Wir graben das mit der Uni Heidelberg zusammen und dem Regierungspräsidium aus mit viel ehrenamtlicher Arbeit. Und es macht viel Arbeit, diese ganze Erde durchzusieben per Hand. Und so haben wir überlegt, Mensch, wie könnte man das vereinfachen, weil keiner hatte Lust auf diese Sieben arbeiten und so haben wir überlegt, wie kann man diese einzelnen Schritte, die man da per Hand macht, wie kann man die mit Maschinen machen und haben dann über eBay und Schrottplatz und befreundete Firmen diese Geräte aneinandergereiht und jetzt haben wir da so eine Anlage, in die man die Erde auf der einen Seite reinschmeißt und auf der anderen Seite kommen dann ganz vorsichtig die Scherben und die Fundstücke raus.
Herr Geiger, wann graben Sie wieder zusammen? Oder ist
ja gut, momentan haben wir eine Grabungspause. Es ist der Winter im Nahen. Da müssen die ganzen Grabungslöcher, die ganzen Grabungsstätten müssen dann gesichert, geschützt sein von Witterungseinflüssen. Ja, im Frühjahr wird es wieder losgehen und da wird garantiert wieder eine große Mannschaft Gewehr bei Fuß stehen. Und jeden Samstag kommen dann die Ehrenamtlichen aufs Gelände. Unter der Woche dann oft auch die Studenten der Universität Heidelberg. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir noch sehr schöne, interessante historische Funde machen werden, sodass sich unser beider Engagement sicher lohnen dürfte und auch für die Gemeinde Reilingen eine Perspektive hat, in der Heimatgeschichte sich darzustellen.
Eins würde mich jetzt noch interessieren. Also Sie haben ja lange nicht gewusst, was er beruflich macht und dass er so berühmt ist und auch in den Medien ist. Haben Sie eigentlich jetzt zwischenzeitlich schon mal, er schreibt ja auch Bücher, haben Sie in seine Bücher geguckt?
Ja, sagen wir so, ich kenne seine Bücher allesamt. Ich muss gestehen, das Neueste habe ich nur überflogen. Es sind Punkte drin, die sehr interessant sind. Es gibt Punkte, da habe ich vielleicht einen anderen Ansatz. Aber grundsätzlich
bei welchen
ist es eine ganz,
denn?
Ja gut, man muss einfach so sehen, ich habe manchmal etwas das Gefühl, dass man dann nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Ich frage mich dann, was mache ich mit meinem wenigen Geld? Soll ich es anlegen? Was soll ich damit machen? Aber wie sagt doch direkt dann im Nachbarschaftsgespräch, das bisschen Geld, was du hast, geh lieber gut essen, mach Urlaub damit, dann hast du eine Bank, da hast du mehr davon.
So. Ottmar Geiger, Historiker, Heimatforscher und Archäologe und schon seit vielen Jahren der Nachbar von Dirk Müller, heute hier in HR1. Ich bedanke mich.
Aller Dank, komm gut her, wieder in die Kurholz.
Danke, Ottmar, lass es gut gehen. Ja. Ciao.
HR1 Talk.
Lass den Bullen los, vom Sparer zum Aktionär. Das ist der Titel der Show, mit der unser heutiger Talkgast Dirk Müller demnächst durchs Land tourt. Dirk Müller, der Börsenexperte und Buchautor. Herr Müller, die Finanzwelt als Bühnenshow. Das ist eine bemerkenswerte Kombi. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Ist das quasi so eine Anlageberatung mit Unterhaltungscharakter oder wie läuft das?
Nein, mir ging es darum, viele Menschen wissen, dass sie mit dem Sparbuch nicht weiterkommen, die das mit Aktieninvestment was tun müssen, trauen sich aber nicht dran, weil sie denken, Mensch, die Welt der Börse, der Aktien, das ist so schwierig und gefährlich, finden den Zugang nicht, sich mal damit zu beschäftigen. Und es geht darum, den Leuten in 2 Stunden die wichtigsten Dinge mitzugeben, was sie wissen müssen, um an der Börse einzusteigen, um große Fehler nicht zu machen und von da aus dann weiter sich die Dinge anzuschauen.
Und dann gibt es natürlich auch noch den Geschäftsmann Dirk Müller, der einen eigenen Aktienfonds hat, die Arche Noah nennen sie das, ja, für die drohende Weltwirtschaftskrisenflut. Gibt es die Beratungsangebote schon in der Show oder gibt es sie erst nachher?
In der Show gibt es dazu überhaupt nichts. Also der Fonds taucht in der Show überhaupt nicht auf. Es taucht kein einziges Produkt auf, auch sonst irgendwas. Hier geht es wirklich nur den Leuten die Hintergründe zu erklären. Ganz bewusst, ich möchte möchte das auch gar nicht vermischen miteinander, sondern das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Aber Sie sind natürlich nicht traurig, wenn viele Leute sich entschließen würden zu sagen, ja, da steigen wir ein.
Ja gut, kennen Sie irgendjemanden, der ein Geschäft betreibt und sagt, ich möchte keine Kunden haben? Also das wäre merkwürdig.
Das war auch die Antwort, die ich erwartet habe. Haben Sie eigentlich manchmal Sorge, dass wenn das Stichwort Show fällt in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel auch in der Finanzbranche, dass Sie da vielleicht in der Finanzwelt, also dort in Ihrer eigentlichen Umgebung, nicht mehr so richtig ernst genommen werden?
Auch wissen Sie, das ist mir vollkommen unwichtig, vollkommen egal. Ich bin jetzt seit 30 Jahren an der Börse und ich glaube, ich habe bewiesen, dass ich das nicht ganz erfolglos mache und dass ich niemandem was beweisen muss, dass ich mich da bewegen kann. Und es ist mir vollkommen egal, ob irgendein Kollege oder irgendein Banker sagt, das war mir aber nicht seriös genug, da hat er Schwankungsbreite statt Volatilität gesagt. Das ist mir vollkommen egal. Es geht darum, dass die Menschen, die kommen, dass die was mitnehmen, dass die was verstehen und was andere denken. Das geht mir schon seit Geburt an relativ vorbei.
Dirk Müller heute hier im HR1 Talk und wir füllen gleich gemeinsam den HR1 Fragebogen aus. Der HR1 Talk mit Dirk Müller. Wir beide füllen jetzt den HR1 Fragebogen aus und das geht so, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen bitte zu Ende. Ja, bereit? Geht los. Mein schönstes Privileg als Finanzexperte ist,
dass ich über die Dinge sprechen kann, mich mit den Dingen beschäftigen kann, die mir am meisten Begeisterung verschaffen, die mich für den ganzen Tag faszinieren.
Stolz bin ich auf
eine sehr ethische Grundhaltung und eine wunderbare Familie.
Jetzt bin ich gespannt, ob der Finanzexperte auch Haushaltsexperte ist. Ein halbes Pfund Butter kostet.
Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, das kauft meine Frau rein.
Ich hasse es, wenn.
Ich hasse es, wenn unfaire Dinge passieren, egal in welche Richtung. Am meisten natürlich, wenn sie mir gegenüber passieren, aber auch gegen andere. Und ich habe ein unglaublich hohes Gerechtigkeitsempfinden und reg mich sehr auf, wenn Ungerechtigkeiten passieren, egal in welchem Zusammenhang.
Peinlich war mir zuletzt,
dass ich jemanden nicht wiedererkannt habe, der gehofft hatte, dass ich ihn erkenne und ich wusste zum Teufel nicht, wo ich ihn hinstecken soll.
Das Verhältnis ist aber jetzt auch weiterhin ein gutes.
Ja.
Von meinem Sohn habe ich gelernt,
dass es wichtigere Dinge gibt, als nur dem Beruf nachzugehen und nur am Schreibtisch zu sitzen, sondern auch die Freizeit ganz wesentlich ist.
Bereut habe ich.
Ich bereue nie irgendetwas.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
die unterschiedlichen Verständnisse von Demokratie unter einen Hut zu bringen.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit
Merz.
Friedrich Merz.
Ja.
Warum?
Weil ich ihn für einen ausgesprochen spannenden Mann halte und sehr, sehr fähigen Mann halte, der über ganz besondere Fähigkeiten verfügt und mit dem ich mich sehr, sehr gerne mal über viele Themen austauschen möchte, um seine Sichtweisen zu sehen.
Heißt besonders, dass Sie das positiv finden oder heißt besonders, dass Sie das einfach nur spannend finden und kritisch sehen?
Nein, ich finde das sehr, sehr positiv. Ich finde, dass Merz extrem starke Fähigkeiten hat, ein ganz, ganz beeindruckender Mensch ist, im positivsten Sinne. Und kritisch sehe ich in dem Zusammen höchstens, wenn wir über ihn als Bundeskanzler sprechen. Wir hatten ja im Laufe unseres Gesprächs über die Machtverhältnisse beziehungsweise über die beiden Gruppierungen gesprochen, Eliten und Bevölkerung. Und ich brauche jemanden an der Spitze der Regierung, der beide Interessenslager im Gleichgewicht hält. Und wenn jetzt jemand, der über viele Jahre der absolute Aushängelobbyist einer Gruppierung ist und das sehr, sehr gut macht und das auch, ist es nicht anzugreifen, das ist ja auch richtig, das muss es ja auch geben, aber ich bezweifle, dass er in der Lage ist, einen Ausgleich in der Gesellschaft zu schaffen, um zu switchen, zu sagen, ich habe jetzt über Jahre mit jeder Faser meines Körpers die Industrie vertreten und jetzt vertrete ich auch die Gesellschaft. Das stelle ich mir sehr wahnsinnig schwer vor. Ich sage nicht, dass es nicht kann, aber ich könnte es wahrscheinlich nicht, wenn ich so viele Jahre auf einer Seite gestanden hätte.
Zufrieden bin ich erst, wenn...
Ich bin immer zufrieden, aber wir werden auch nie fertig sein. Bis am Ende des Lebens wird man sich immer noch optimieren können und die Welt wird sich immer weiter verändern, auch in Jahrhunderten noch, und wird immer sich weiter zum Positiven verändern. Also zufrieden sein. Ich bin immer zufrieden, aber trotzdem geht immer noch was weiter.
Wenn ich nochmal ganz von vorn anfangen könnte, würde ich
es genauso wieder machen.
Ich habe Angst vor
Krankheit in der Familie.
Unbedingt bedanken muss ich mich bei
meinen Eltern.
Der HR1 Fragebogen, ausgefüllt von Dirk Müller. Der Sonntag, der HR1 Talk. Dirk Müller ist heute bei uns zu Gast. Der Mann, den die Medien vor vielen Jahren mal zum Gesicht der Frankfurter Börse ausgerufen haben, zum Mr. DAX, immer gern für Interviews angefragt, über lange Zeit immer gerne bereit gewesen im Radio, im Fernsehen. Ein Medienliebling, wenn man das so sagen kann, das ist heute nicht mehr ganz so. denn die Medien setzen sich inzwischen gerade auch wegen ihrer politischen Aussagen durchaus kritisch mit Ihnen auseinander, aber umgekehrt machen Sie das ganz genau so. In Ihrem aktuellen Buch Machtbeben schreiben Sie, unter der Überschrift übrigens zahnlose Medien, ich zitiere, die Medien, die vor Jahren wie Wadenbeißer Amtsinhaber und Plutokraten jagten und beaufsichtigten, sind allzu oft zum willfährigen Instrument der Macht geworden. Zitat Ende. Und weiter sprechen Sie dann auch von einer gezielten Kastration der Medien mithilfe des Internets unter anderem, weil die Politik, die Plutokraten, wie Sie das bezeichnen, keine kritische Berichterstattung und keinen aufbegehrenden Mob. Auch das ist ein Zitat wollen. Und hier stellt sich für mich die Frage, wie kommen Sie zu dieser Einschätzung?
Das ist meine Sicht auf die Situation, dass sich die Medienlandschaft immer weiter verändert. Die Medien, auch gerade die freien Medien, werden immer weiter zu Konzernen zusammengefasst. Wir haben beispielsweise in den USA gehören 95% der Medienlandschaft von TV, Hörfunk, Print, gehören 5 Konzernen. Das heißt, die Einflussnahme auf die Medien ist dadurch sehr, sehr groß. Und das ist in Deutschland inzwischen auch. Es kommen immer mehr Medienkonglomerate zusammen. Es gibt immer mehr Konzentration unter wenigen Dächern. Und so ist eine Einflussnahme immer einfacher möglich. Und so haben wir eine Veränderung der Medienlandschaft, dass ich zumindest für mich beobachte, dass diese Kontrolle der Regierung, Kontrolle der Eliten nicht mehr in dem Umfang stattfindet, wie das früher der Fall war, nicht mehr in dieser Penetranz stattfindet, es freundlicher ist, es mehr regierungsunterstützend ist. Und ich bin weit davon entfernt zu sagen, alle Medien sind so. Das ist völliger Blödsinn.
Aber diese, wenn ich da nochmal kurz anhaken darf, also diese Beobachtung, die Sie da haben, ist von einer Beobachterposition, die außen ist? Oder haben Sie Einblicke zum Beispiel bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die mir bislang verschlossen und verborgen geblieben sind? Ich frage das aus Interesse.
Naja, es sind ehemalige Kollegen von Ihnen, die auch darüber berichten, sagen, ja, es gab diese Einflussnahme in der ARD, es gab diese Einflussnahmen in unserem Alltagsablauf.
Aber ich spreche mit Ihnen darüber und wir veröffentlichen das, wir senden das. Also wir sind, also wie passt das in Ihr Weltbild, dass wir jetzt beide darüber reden?
Genau das sage ich ja. Ich behaupte ja nie, dass alle Medien so sind und alle Journalisten sind so. Dieses Medienbashing, da gehe ich ja nicht rein, sondern ich versuche verbindlich zu sein. Ich versuche Menschen zusammenzuführen und nicht zu spalten. Und zwar in allem, wenn Sie das Buch aufmerksam lesen.
Darf ich da nochmal eben kurz einhaken, weil Sie gerade eben auch mit dem Stichwort Verständnis arbeiten und mit Zusammenführen und mit Toleranz wahrscheinlich auch. Wie passt es dann, dass Sie zu einer Wortwahl greifen, die für mich das Gegenteil spiegelt? Ja, also Sie schreiben von zahnlosen Medien. Sie schreiben, beschreiben die als willfähriges Instrument, als Lakaien der Macht. Sie sprechen in dem Zusammenhang von einer Fassadendemokratie. Das sind Kampfbegriffe. Es sind auch Begrifflichkeiten, mit denen auch das rechte politische Lager natürlich operiert. Also Sie bedienen damit, oder zumindest ist die Gefahr da, dass Sie...
Nein? Ich widerspreche Ihnen mit aller Entschiedenheit. Ich mache seit 10 Jahren, wo ich in der Öffentlichkeit bin, auch mit politischen Parteien aktiv bin. Ich habe für Attac, das ist ja wirklich kein rechter Bereich, sondern das sind extrem linkes Außen, habe ich die 10-Jahres-Festrede gehalten. Ich war im Auftrag der Grünen im Bundestag als Experte. Ich war für die SPD im Auftrag im Bundestag. Ich war lange Mitglied im Wirtschaftsrat der CDU in der Landesfachkommission Öffentliche Finanzen, ohne Mitglied zu sein. Die einzige Partei, mit der ich bis heute überhaupt keine Kontakte habe, überhaupt kein Zusammenspiel habe, überhaupt keinen Vortrag gehalten habe, gar nichts, ist die AfD. Aber ausgerechnet damit versucht man mich immer in Kontakt zu bringen, obwohl es nicht ansatzweise, es gibt nicht einen einzigen Punkt, der darauf spricht, ich habe damit nichts zu tun, ich denke nicht so, ich empfinde es nicht so, aber ich empfinde es als eine Frechheit, mir ständig ins rechte Lager schieben zu wollen, obwohl ich es da überhaupt nicht bin.
Ich mache es mal ein bisschen so, dass wir es beide nachvollziehen können. Ja? Also von Ihrer Facebook-Seite habe ich Kommentare, die ungefähr in der Weise gehen. Also ein Nutzer, der sich als Gorilla bezeichnet, schreibt, lieber Müller, es ist beschämend zu erfahren, wie die GEZ-Zwangsgebühren inzwischen dafür verwendet werden, Gesinnungsterror und Rufmord zu betreiben. Mandy schreibt, irgendwann musste es so kommen. Jeder, der nicht auf Linie berichtet, so wie Sie, ist ein Störfaktor für die Hochfinanz, die Deutschlands Medien lenkt. Das sind Zitate, denen Sie auch auf Ihrer Seite nichts entgegensetzen. Sie lassen das auf Ihrer Seite stehen. Sie lassen das unkommentiert stehen, beziehungsweise Sie schreiben am 8.10. allen Lesern an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die sensationelle Unterstützung und die Kenntnisnahme. Das freut mich sehr und zeigt, wie wichtig dieses Thema ist. Ich frage Sie, mit welcher Haltung Sie diesen Kommentaren, diesen Rückmeldungen gegenüberstehen?
Das kann ich Ihnen sagen. Sie finden unter dem Beitrag, und hier ging es um einen Beitrag der Süddeutschen Zeitung, der dermaßen schlecht, falsch war, mit Lügen versehen war, gegen den wir auch gerichtlich vorgehen. Und dagegen habe ich eine sehr klare Gegendarstellung gemacht, habe das aufgedröselt, was die Hintergründe, was die Zusammenhänge sind und was da stimmt und was nicht, was an diesen Anschuldigungen, die da erhoben wurden, auch wie der Versuch in die rechte Ecke zu schieben, nicht stimmte. Und auf Facebook finden Sie darunter hunderte Kommentare. Ich kann die gar nicht alle lesen. Und ich bin nicht für jeden Kommentar verantwortlich, den jemand drunter schreibt. Und das muss jeder für sich entscheiden, welche Wortwahl er trifft. Aber ich übernehme nicht die Verantwortung für Aussagen von anderen. Wenn Sie sagen, Müller, du hast das gesagt, dann sehr, sehr gerne.
Also was ich nicht verstehe, Herr Müller, das müssen wir vielleicht mal erklären. Also wenn es Ihnen auf der anderen Seite so wichtig ist, nicht in die Nähe der AfD gerückt zu werden oder diesen Stempel zu bekommen. Sie aber auf der anderen Seite sagen, es ist mir aber im Grunde genommen, ich kann nicht alle Kommentare lesen. Das ist jetzt auch nicht in meiner Verantwortung, ob da die Rechten oder Menschen, die eine etwas, also eine Gesinnung haben, die eher vielleicht ins rechte politische Spektrum gehört, wenn die das da schreiben, ist es mir egal. Dann muss ich Ihnen sagen, dann tun Sie aber auch nicht viel dafür, diesen Ruf in Anführungszeichen oder zumindest mal diese Befürchtung aus der Welt zu räumen. Wie geht das zusammen?
Ich glaube, ich habe vor wenigen Augenblicken sehr eindringlich versucht, dieses Gefühl aus der Welt zu schaffen, indem ich argumentiert habe.
Aber Sie sagen so ein bisschen,
kann ich es nicht verändern.
Es ist mir egal, wem meine Äußerungen gefallen. Und wenn das die Rechten sind, ist es auch nicht schlimm. Oder habe ich es falsch verstanden?
Wenn Sie mich ausreden lassen, erkläre ich es
gerne. Gerne.
Ich bin der Meinung, dass wir in unserer Gesellschaft niemanden ausgrenzen dürfen. Und ich möchte zum Dialog aufrufen und für ihn selbst mit allen. Ich spreche mit allen, von ganz links außen bis nach rechts außen. Ich spreche mit allen Menschen. Wenn wir nicht mehr miteinander sprechen, dann sind wir in der Sprachlosigkeit und dann kommt irgendwann die Gewalt, kommt irgendwann die Verachtung gegenseitig.
Und würden Sie Menschen, die dann in diesem Zusammenhang zu Ihnen kommen und ihre Staatsverdrossenheit ausdrücken, indem Sie sagen, hier Demokratie gehört abgeschafft und Pressefreiheit und öffentlich-rechtliche Medien sowieso, würden Sie denen dann auch in diesem Dialog entgegentreten und sagen, nein, macht mal Halt, das brauchen wir.
Genau. Das würde ich sagen. Zu sagen, natürlich nicht. Natürlich brauchen wir die Pressefreiheit, mehr denn je. Die Presse brauchen wir, um überhaupt Kontrolle zu haben, um eine faire Gesellschaft zu haben. Die vierte Gewalt ist das Wichtigste, was wir haben für eine faire Gesellschaft.
Dirk Müller heute hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Und mit Dirk Müller, dem Mann, der die Finanzwelt ein bisschen zur Bühnenshow macht und die große Weltpolitik bzw. seine Sicht darauf zwischen zwei Buchdeckel packt und für den es jetzt Wunschmusik gibt, die Scorpions, Wind of Change, die Rockballade, die Hymne der Wende 89, in der es auch um die Öffnung und um den Umbruch in Russland geht, damals ja noch die Sowjetunion, Follow the Moskwa, Down to Gorky Park, Listen to the Wind of Change, Glasnost, Perestroika. Das waren die großen Begriffe, die damit verbunden sind. Wie sehr hat Sie das beeindruckt damals?
Extrem beeindruckt. Das war für mich eine unglaublich spannende Zeit. Diese Maueröffnung, das war eine fantastische Zeit. Endlich kommen wir wieder mit den neuen Bundesländern zusammen. Ich hatte Verwandte da drüben. Das war für mich sensationell. Es sind ja auch die Grenzen in Europa aufgegangen, dass man plötzlich ohne Schlagbaum nach Frankreich rüberfahren konnte. Das war wundervoll. Und bei uns im Keller saß dann bei der Party jemand, ein junger Mann, der gerade geflohen war über Ungarn, und seine Freundin, die war schon Wochen vorher geflohen. Und die haben sich bei uns im Partykeller wieder getroffen. Und das war so eine sensationelle Situation. Und wir sind dann nachts um eins ins Auto, sind nach Frankreich gefahren. Und der sagt, wir können ja nach Frankreich fahren, das ist so ein anderer Staat. Ich sag, nee, guck mal, es gibt keine Grenzen, wir können rüberfahren. Das ist für mich etwas Sensationelles gewesen.
Und jetzt gibt es Musik aus Hannover von den Scorpions, Wind of Change. Machtbeben. Das aktuelle Buch von Dirk Müller ist ein Buch, in dem er die Weltpolitik erklärt, wie er sie sieht, und ein Buch, das von einem durchaus großen Misstrauen geprägt ist gegenüber denjenigen, die diese Politik gestalten. Müller, die Wortwahl, die zeugt an manchen Stellen nicht nur von Misstrauen, sondern also ich für meine Ohren, ich habe es fast schon empfunden als ein bisschen eine Verachtung unserer politischen Strukturen. Ich sage es nochmal, Scheindemokratie, in der die Massen nicht zu entscheiden haben. Sie sprechen von Plutokraten, von gelenkten Medien, von gezielter Propaganda, von skrupellosen, vor allen Dingen Machteliten, die immer nur noch mehr Einfluss wollen, denen das Wohl der Menschen und der Gesellschaft eigentlich egal sind. Sie nähren damit Ängste. Ist Ihnen das bewusst?
Ich nähere keine Ängste, sondern ich beschreibe Zusammenhänge. Wenn man sagt, man darf den Bürgern nicht erzählen, wie man die Dinge sieht oder wie sie auch, ich nenne ja für alles die Quellen, wie sie aus meiner Sicht auch tatsächlich sind, für wie unmündig halten wir die Bürger, das darfst du denen nicht sagen, sonst sind die verängstigt. Ich glaube, das sind die reifer. Und Gott sei Dank leben wir ja noch in einer Welt, in der man die Meinung sagen darf, so wie man sie sieht. Und wer dann was reininterpretiert, das ist dann sein Thema. Aber mir geht es nicht um eine Politikverdrossenheit, mir geht es nicht darum, jemandem Ängste zu machen. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, wenn man Dinge versteht, wenn man Zusammenhänge erkennt, dann machen sie keine Angst. Wenn sie durch den Wald laufen und es ist duster und irgendwo raschelt es im Wald, sie wissen, da sind Wölfe im Wald, dann werden sie Angst haben und panisch rennen. Wenn das Licht angeht und sie sehen den Wolf und können den einschätzen, dann haben sie keine Angst. Also dann gehen sie entspannt weiter. Wenn sie die Zusammenhänge verstehen, wenn sie Dinge erkennen, dann haben sie keine Angst. Wenn sie nicht kennen, wenn sie nur das vage Gefühl haben, oh, ich weiß, ich habe das Gefühl, dann haben sie Angst. Und ich glaube, dass ihre Aufklärung, dass Beschreibung von diesen Themen dazu beiträgt, die Ängste zu nehmen und auch den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich echt darauf einzurichten, mit der Situation umzugehen, das bestmöglich für sich zu nutzen. Und das ist ja das, was ich auch tue. Ich sage den Leuten, Achtung, macht das Beste draus. Seht zu, dass ihr gut durchkommt. Seht zu, dass ihr die Welt besser macht. Seht zu, dass ihr mit euren Nachbarn gut klarkommt, dass ihr Netzwerke aufbaut. Redet politisch miteinander. Und zwar über alle Ebenen. Und zwar nicht, um euch zu radikalisieren, sondern um Verständnis herzustellen, um einen Konsens in der Gesellschaft herzustellen, um gute Dinge voranzutreiben. Und ich sehe daran nichts Schlechtes.
Aber wenn Sie so an das Gute im Menschen glauben und an dem Umgang der Menschen miteinander, warum glauben Sie dann aber eigentlich auch, dass jeder, der ein politisches Amt bekommt, das ihm Macht und Einfluss gibt oder eine Position in der Wirtschaft, die ihm Macht und Einfluss gibt, eine Entscheiderposition sofort zum skrupellosen Machtkleptokraten mutiert?
Hey, warum behaupten Sie denn, dass ich das so sehe? Das tue ich doch nirgends. Ganz im Gegenteil. Aber die Tatsache, dass es dort welche gibt, die das tut, das ist ja unbestritten. Aber ich sage genauso, dass es die anderen gibt, die auch das Gute wollen. Und das schreibe ich auch im Buch, dass die meisten von denen, die in entscheidenden Positionen sind, und das, ich bitte das auch richtig nachzulesen, dass die überzeugt sind, das Richtige zu tun, für die Gesellschaft auch das Gute zu tun und natürlich ihr eigenes Interesse nicht übersehen, ganz im Gegenteil, aber dass die meisten davon überzeugt sind, dass das auch gesellschaftlich richtig ist. Aber trotzdem entscheiden sie darüber und eben nicht die Masse der Gesellschaft. Und es war Seehofer, der sagte, diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden und die, die entscheiden, werden nicht gewählt. Das war Seehofer.
Was macht das mit jemandem, der das liest? Sagt er, oh ja, toll, da werde ich mich jetzt engagieren? Oder sagt er, alle weg? Alle weg. Sagt er am Ende, Merkel muss weg.
Nein, auch da sage ich ja, dass das, wie wir es momentan haben, auch nicht die schlechteste Variante ist. Ich beschreibe auch das. Ich sage, das ist so. Wir haben als Masse der Gesellschaft, als Einzelner hier auch nichts zu entscheiden, sondern es entscheiden diese Eliten. Und ich schreibe darin auch, dass das durchaus auch seine Berechtigung haben kann, dass diese Leute, die in Top-Positionen sind, die einen Erfahrungsschatz haben, die vernetzt sind, die andere kennen, mit anderen im Gespräch sind, auch da gute Informationen bekommen, dass die durchaus in der Lage sind, Dinge besser zu überblicken und weiter vorausschauend Entscheidungen zu treffen. Auch das beschreibe ich und greife es ja nicht an und sage, das muss weg. Sondern ich sage, das ist so und das ist auch nicht die schlechteste aller Welten. Das prangere ich ja noch nicht mal an oder sage, das muss man verändern. Sondern ich sage nur, ihr Leute, die ihr diese Entscheidungsmacht habt und die ihr sie vielleicht auch sogar zurecht habt, nehmt ein bisschen mehr Rücksicht. Mehr sage ich ja gar nicht und ich weiß nicht, was daran schlecht sein sollte.
Dirk Müller, heute im hr1 Talk. Die Welt am Abgrund, die nächste große Wirtschaftskrise, nur noch eine Frage der Zeit. Danach der Zusammenbruch des Systems mit ungewisser Aussicht auf das, was kommt. All das beschreibt Dirk Müller in seinem aktuellen Buch Machtbeben. Und dann kommt der Satz, ich zitiere, vielleicht kommt ja eines Tages doch der weiße Ritter, der die Bürger hinter sich versammelt und ihre Rechte gemeinsam mit ihnen erstreitet. Der weiße Ritter als der gute Führer. Das meinen Sie ernst?
Nein, ich meine damit Folgendes. Es geht darum, dass ich beschreibe, dass unsere Eliten, die tatsächlich die Macht ausüben, die tatsächlich die Entscheidungen treffen, dass die sehr gut strukturiert organisiert sind, die sich miteinander in Verbinden setzen, die miteinander Gespräche führen, was ja vollkommen normal ist und das ist nichts Ungewöhnliches. Und dadurch ihre Interessen auch sehr, sehr gut umsetzen können und dass die Bürger deshalb auch praktisch nichts mitentscheiden können, weil sie keine gemeinsame Stimme haben. Und das war, hatten wir beispielsweise während der Industrialisierung gehabt. Es gab den Fabrikbesitzer auf der einen Seite und es gab die Arbeiter auf der anderen Seite und der Fabrikbesitzer hatte die volle Herrschaft über die Fabrik und seine Mitarbeiter. Und der Einzelne konnte gar nichts machen. Erst als die sich zu Gewerkschaften organisiert haben und gemeinsam mit einer Stimme gesprochen haben, konnten sie ein Gleichgewicht der Interessen herstellen und das auch über viele, viele Jahre aufrechterhalten. Und ich sage, dass wir heute in der Gesellschaft, dass es momentan keine wirkliche Lobby der Bürger gibt, dass es momentan kein verbindendes Element gibt, wo wirklich die Interessen der Bürger vertreten werden, aber die Interessen der Eliten sehr, sehr konzentriert vertreten werden. Und mein Anliegen ist, dass sich hier wieder etwas, eine Struktur schafft, dass die Bürger wieder eine Stimme haben innerhalb dieser Machtstruktur, die wir haben, der Eliten, die entscheiden, aber auch die Bürger wieder eine größere Stimme bekommen. Und das ist es, was früher die Gewerkschaften waren. Und sowas stelle ich mir wieder vor, dass irgendwann wieder mal die Menschen auch mit einer Stimme reden, sich nicht gegenseitig ständig beschimpfen über Facebook und miteinander im Streit liegen, sondern mit einer Stimme ihre Interessen gegenüber
setzen. Also wäre dann der Weiße Ritter, könnten auch die Gewerkschaften sein. Ja, das muss absolut. Also nicht eine einzige Person sein und ein guter Führer, der
das
Volk wieder den guten Zeiten entgegenführt.
Um Gottes Willen, das kann eine Partei sein, das kann eine Gewerkschaft sein, das kann irgendetwas, was für die, was wirklich wieder, was wieder den Menschen eine Lobby gibt, was den Menschen eine Stimme gibt, damit auch sie vertreten sind in den Entscheidungsfindungen.
Wo wollen Sie noch hin im Leben? Wollen Sie in die Politik?
Nein, definitiv nicht. Warum sollte ich in die Politik wollen? Ich möchte das machen, was ich momentan tue. Ich mache das sehr, sehr gerne, was ich tue. Und mir geht es darum, und da kann man mir unterstellen, was man will. Ich möchte die Menschen zusammenführen. Ich möchte, dass wir eine faire Gesellschaft haben, eine gerechte Gesellschaft. Ich möchte nichts zerstören, nichts verändern. Ich möchte, dass wir zusammen eine vernünftige, faire Gesellschaft haben mit den Eliten, die durchaus ihre Politik machen dürfen, die Entscheidungen treffen dürfen, die sie vermutlich besser treffen als die Masse der Gesellschaft. Aber ich möchte einfach nur, dass es fair zugeht und dass wir miteinander in Verbindung sind, dass wir respektvoll miteinander umgehen, dass wir die Meinungen untereinander respektieren, dass wir eine Meinungspluralität akzeptieren. Man muss mit allen Menschen reden, alle noch so schrägen Meinungen sich mal anhören. Die dürfen die sagen, denen muss man zuhören. Man muss sie nicht teilen. Aber manchmal finde ich mit jemandem, der eine vollkommen andere Meinung vertritt als ich, unter 10 blöden Argumenten eins, das ich so noch nicht gesehen habe. Mhm. Und deshalb bin ich für eine Meinungspluralität. Und dann kann sich jeder aus der Pluralität der Meinungen dann seine Meinung entwickeln.
Herr Müller, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unser Gast etwas auswendig aufsagt. Das kann ein Zitat sein, Gedicht, Lebensweisheit, Motto, das ist völlig Ihnen überlassen.
Niemand ist Herr, niemand ist Knecht. Dem Schwachen zum Schutz, dem Starken zum Trutz. So wird's gehalten, Gott möge es walten.
Dirk Müller im HR1 Talk. Dankeschön. Und unseren HR1 Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Uns allen einen guten Sonntag.
HR1, genau meins.